Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
So fangen wir einfach mal an. Das war nämlich schon der... Genau, mit einem Bäuerchen von Hajo Schumacher. Schönen guten Tag.
Das war ich nicht. Das war mein Bauch.
Das sagt man dann immer, oder?
Klar.
Ich darf Sie gerade erstmal vorstellen. Viele kennen Sie als Achim Achilles, inzwischen der dienstälteste Kolumnist bei Spiegel Online.
Hammer.
Glückwunsch dazu. Mhm. Aber Sie sind außerdem Journalist, waren 10 Jahre lang auch Leiter des Berliner Spiegelbüros. So viele Sachen gemacht. Wir steigen einfach direkt mal ein mit Ihrem neuesten Werk, nämlich diesem hier. Auf Seite 94 dann der schöne Satz.
Frauen, so weit haben Sie gelesen.
So lange du deine Füße auf meinen Tisch legst. So ist, lautet der Titel. Und ein Satz in Ihrem neuen Buch auf Seite 94. Frauen dürfen sagen, was sie denken, Männer lieber nicht. Sie dürfen jetzt einfach mal.
Das steht in meinem Buch.
Freischießen.
Das ist ein Thema, was extrem schwierig ist, weil ich mit meinen 2 Söhnen versuche, sie zu modernen, empathischen, selbstbewussten Jungs-Männern zu erziehen. Und es gibt so Erlebnisse, das geht schon in der Kita los, wo die beiden ein wenig ins Schlingern geraten. Dann sitzen sie also in der Sandkiste mit einem Mädel und die Kleine haut den mit der Schaufel einmal so bäm auf den Kopf. Und die Erzieherinnen sagen, oh, eine selbstbewusste junge Dame, die wird ihren Weg machen.
Und wenn der Junge das macht, kriegt er einen Ruf.
Und wenn der Junge das macht, ei, verhaltensauffällig. Ich glaube, der muss in die Verhaltenstherapie. Da ist Ritalin der einzige Weg. Die Jungs merken also, es gibt so zweierlei Maß. Es gibt den Gender Pay Gap. Frauen werden für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Es gibt aber, es ist eine steile These von mir, aber es gibt auch, glaube ich, einen Gender Noten Gap. Im Zweifelsfall kriegt der Junge die 3 und das Mädchen die 2, wenn sie beide so auf der Kippe stehen.
Warum glauben Sie das?
Weil, und das finde ich auch völlig in Ordnung, in der Schule, in der Kita, auch in der Uni, sich diese Girls-Day-Mentalität durchgesetzt hat. Frauen müssen gefördert werden, weil sie lange Zeit einfach zu wenig gefördert wurden, weil da immer der Junge der Ernährer war und der musste dann irgendwie besser ausgebildet werden. Ich finde das völlig in Ordnung, dass Mädels gefördert werden. Nur müssen wir, glaube ich, aufpassen. Wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir die Jungs mitnehmen müssen. Weil die bleiben so ein bisschen maulfaul, wie sie sind, bleiben sie so ein bisschen depressiv zurück. Und ich merke das an meinen so, es schadet nicht, ihnen nochmal was Nettes zu sagen.
Also Sie brechen eine große Lanze für die Jungs. Jetzt gehen wir mal rein in Ihre Familie, die Sie auch beschreiben in Kolumnen. Dann gibt es Mutti, wer ist das?
Das bin ich. Bin mehr so der Schürzentyp. Mindestens einmal die Woche am Wochenende, meistens sonntags um 18 Uhr. Wir versuchen das als Ritual einzuhalten, was natürlich nie klappt, weil immer was dazwischen kommt. Koche ich was. Und das ist extrem schwierig, weil jeder gerade in einer anderen Ernährungsphase ist. Ne? Je nachdem, wie Freundinnen, Frauen, Männer, Zeitschriften oder sowas gerade als Trendallergie diktiert wird oder so.
Kann man dann auch nachlesen, Ochsenschwanz-Ragout zum Beispiel wird dann auch gekocht. Dann die Chefin, wer ist das?
Meine Frau natürlich, die das ist wie in der Bundesregierung auch. Die Jungs können machen, was sie wollen, aber am Ende wird getan, was die Chefin entscheidet. Das ist auch ganz gut. Wir 3 sind alle eher so dienende Charakter. Insofern passt das gut.
Karl und Hans?
Die heißen anders. Man muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, weil es gibt so Sätze in meinen Kolumnen, die fördern nicht unbedingt das soziale Miteinander in der Klasse oder im Freundeskreis. Also Kolumnen schreiben macht einsam, auch die Kinder. Sowas wie eine Elternabend ist wie 3 Beerdigungen oder sowas. Wenn man dann zu sehr ins Detail geht bei dem Elternabend, erkennen sich bestimmte Charaktere wieder und die reden dann nie wieder mit uns.
Also das ist die Gefahr des Kolumnisten. Papa, manchmal bist du doch gar nicht so peinlich. Auch diesen Satz kriegt unser Leute-Gast ab und zu mal zu hören. Hajo Schumacher bei uns. Sie sind Kolumnist, haben ihre Kolumnen jetzt zusammengefasst auch als Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst, die Neuerscheinung. Und wir wollten darüber sprechen, wie ist das Verhältnis als Kolumnist, wenn man auch über seine Familie schreibt. Wann gab es zuletzt Zoff?
Die Jungs sind eigentlich so weit, dass sie das schon länger nicht mehr lesen, was ihr Vater da verzapft. Das hängt auch damit zusammen, dass Lesen für meine Söhne eine völlig überflüssige Kulturtechnik bedeutet.
Also die Jungs sind 12 und?
12 und 23 und die finden, das braucht man eigentlich gar nicht. Also weder schreiben noch lesen, weil wenn man irgendwas mitteilen will, dann quatscht man das so in sein Handy. Das hält man ja dann auch immer wie so ein Pizzakarton.
Also WhatsApp ist da auch schon nicht mehr.
Ja doch, aber WhatsApp dann als Message. als Sprachnachricht, mhm. Genau. Man kann bei Google Gesprochenes, also die Google-Suche kann inzwischen auch liederlich Ausgesprochenes identifizieren. Man kann diktieren, man kann sich auch Dinge vorlesen lassen. Das heißt, für jemanden wie mich, der dieses mühsame Buchstaben aneinanderreihen in der Schule noch in Schönschrift auf so Linien gelernt hat, da sagen die Jungs, hey, was ein Quatsch, braucht man überhaupt nicht. Sie werden höchstens mal angequatscht. Neulich zum Beispiel wurde der Große gefragt, ob er tatsächlich zum Porno-Karaoke geht. Das ist, ich weiß nicht, ob das hier in Stuttgart
auch so im Trend ist. Sie müssen es vielleicht mal kurz erläutern.
Okay, das geht also folgendermaßen. Es werden in einem Etablissement, in einer Kneipe, werden erotische Filme der 80er Jahre gezeigt. Der Ton wird runtergedreht. Es sind schon mehrere Runden härteren Alkohols ausgegeben worden.
Und dann wird geraten.
Nein, dann wird nicht geraten, sondern dann wird synchronisiert. Es ist ja Karaoke. Leute müssen dann die Rollen übernehmen und zum Beispiel, es wird ja gern gestöhnt oder geschrien oder gejuchzt. Manchmal gibt es auch Dialoge und das findet man nach dem dritten oder vierten Wodka recht komisch. Ich habe es natürlich sofort in der Kolumne verarbeitet und er sagte, Mann, ich erzähle dir das doch nicht, damit du es gleich schreibst. Und ich dachte mir, hey, Halleluja, wieder ein Thema.
Aber Pornokompetenz ist zum Beispiel auch etwas, was Sie auch in einer Kolumne erwähnen. Und da wird es dann schon wieder schwieriger.
Da wird es sehr viel schwieriger, weil neulich las ich in einer Studie der Uni Greifswald, war es glaube ich, oder Rostock, also irgendeine Ostseeküstenstadt, dass im Durchschnitt jede Zwölfjährige, mein Kleiner ist 12, alles gesehen hat, was das Internet zu bieten hat. Und zwar nicht nur an Porno, sondern auch an Brutalitäten, an Absonderlichkeiten.
Und da hat der Vater erstmal gesagt, ja, Porno ist ein Thema, womit sich die Mutter beschäftigen muss.
Ich finde,
muss.
Das ist Frauensache, weil die sind einfach einfühlsamer. Ja? Also ich bin da auch zu grob gehackt. Ich habe mich dann angeboten, eine mehrwöchige Recherche im Internet erstmal vorzunehmen. Da hat meine Frau gesagt, das sei nicht nötig. Ich kenne meine Aufklärungsversuche, sind immer sehr peinlich verlaufen. Ich wurde dann immer so aus dem Zimmer rausgeschoben. Ist schon gut, Papa, wir wissen Bescheid.
Aber gerade in dieser Kolumne tauchen dann ganz viele Fragen auf und wenig Antworten. Mhm. Wie sind die Reaktionen da von den Lesern? Weil die ja vielleicht in dem gleichen Dilemma stecken und nicht wissen, was machen.
Das Wichtige an meinem Buch ist, es ist absolut ratgeberfrei, weil ich bin total überratgeber, so wie, glaube ich, die ganze Elterngeneration jetzt. Wir haben alle drei Billis voll Jesper Juhl und so weiter.
Den dänischen Familientherapeuten.
Alle vier Wochen kommt ja ein neuer Trend raus, von besonders einfühlsam bis hammerhart, bis dieses, bis jenes. Also kaum hat man sich mal wieder für irgendwas entschieden, muss man sich schon wieder komplett verändern mit seiner Erzieherei. Deswegen bloß keine Ratgeber. Kinder dann auch mal ein bisschen lassen und darauf vertrauen, dass es schon einigermaßen gut geht, hat bei uns ja auch geholfen. Und insofern sind meine Kolumnen nicht dafür da, Problemfälle zu lösen. Das kann ich überhaupt nicht. Ich kann einfach nur sagen, manchmal muss man auch schweigen können.
Achim ist unter den Schreibern nicht der Allergrößte und unter den Triathleten nicht der Allerschnellste. Aber in der Kombination ist er brillant. So wird unser Leutegast auch beschrieben, Hajo Schumacher, der als Achim Achilles bei Spiegel Online die Läuferkolumne schreibt. Sie wissen sicher, wer das über Sie sagt, ne?
Ach, der alte Jan, ja, Jan Frodeno, der auf Hawaii diesmal ziemlich eingebrochen ist, weil er Ischias-Probleme hatte. Aber dafür hat Patrick Lange gewonnen, der auch ein alter, guter Bekannter unserer Website, unserer Community ist, Achim Achilles. Ja, alles, was so mit Ausdauersport zu tun hat, ist so ein bisschen meine Leidenschaft, weil ich kein großes Talent für irgendwas habe. Deswegen einfach nur lang und dumm, das ist ganz gut.
Jan Frodeno hat sich da wirklich durchs Ziel kämpfen müssen.
Ja.
Dann. Wie sehr haben Sie da mitgelitten?
Ach, wir kennen uns seit seinem Olympiasieg in Peking, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Da war er Wahlmann, da hat er Horst Köhler, den Bundespräsidenten, die Älteren erinnern sich noch früher, mitgewählt. Und seitdem sind wir eigentlich immer im Kontakt geblieben. Und wenn er mal in Berlin war, waren wir mal zusammen laufen. Das heißt, er war spazieren gehen, ich habe mir die Lunge aus dem Leib gehechelt. Das ist schon sehr ziemliche Zumutung, mit so Top-Athleten zu trainieren.
Gab es da vielleicht einen guten Tipp, den er Ihnen mitgegeben hat, von dem Sie auch profitieren
das Einzige,
als Läufer?
Das Einzige, was mich total beruhigt hat, ist, dass er gesagt hat, boah, stretchen und dieser ganze Gymnastikkram und so hasst er wie die Pest. Er ist gelenkig wie ein Amboss und das haben wir beide gemeinsam.
Aber Sie tun sich das ja tatsächlich auch an. Sie laufen Triathlon. Träumen Sie da auch von Hawaii? Tagesschausprecher Thorsten Schröder hat sich den Traum jetzt erfüllt.
In einer sensationellen Zeit, muss man mal sagen, unter 11 Stunden, das ist schon ganz schön gut. Ich habe beim Triathlon immerhin schon mal einen halben hingekriegt, also eine sogenannte Mitteldistanz. Da ist man auch 5 Stunden unterwegs. Das reicht auch, um sich die nächsten 2 Wochen relativ mies zu fühlen. Ich habe mal gesagt, mit 70 würde ich auch gerne nach Hawaii. Da ist die meiste Konkurrenz weggestorben oder einfach dann ist der Meniskus weggehobelt. Das ist leider nicht so. Ich gehöre zum geburtenstärksten Jahrgang dieses Landes. 1964, wir sind die meisten. Das heißt, ich schleppe immer unfassbar viel Konkurrenz in meiner Altersklasse mit mir rum und vielleicht verabschiede ich mich von dem Hawaii-Ding dann nochmal irgendwann, um mir das Leben zu erleichtern.
Aber schon so ein Traum, der einfach bei, wenn man Triathlet ist, dann ist es der Triathlon wahrscheinlich.
Es ging los in Hawaii, das war Mitte, Anfang der 80er Jahre. Da haben ja 3 Verrückte, wollten ja rauskriegen, wer ist der Härteste, der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer. Deswegen haben sie gesagt, komm, alle 3 hintereinander weg und wer als Erster im Ziel ist, hat gewonnen. Und so ist dieser Mythos entstanden und wir haben als Studenten damals in München auch mal bei so einem Dorftriathlon mitgemacht, natürlich mit lausiger Ausrüstung und es macht einen schon echt süchtig.
Und woran leidet Achim Achilles gerade ganz besonders?
Ich habe meine Wettbewerbsfrequenz deutlich runtergenommen. Früher musste ich gerade im Sommer so jedes Wochenende auf irgendeinem Dorflauf durch irgendeinen Dorfweiher schwimmen, weiß der Geier, auf dem Rad noch ein Volksradfahren bestreiten. Heute habe ich auch mit Rücksicht auf meine Familie und meine Kinder so für mich beschlossen, nee, nur noch ein Wettkampf im Jahr, das reicht völlig, um mir so viel Panik zu bereiten, dass ich zumindest
den Druck
trainiere, genau, den Druck aufrechterhalten. Und ich bin seitdem nicht mehr verletzt. Ich habe nicht mehr dieses klassische, oh, dieses Ziehen hier und Rücken und diesen ganzen Überlastungskram, weil ich habe, klar, typisch Männer in den besten Jahren, das ist ja bedeutet Midlife-Crisis dauerhaft. Ich habe es einfach mal ein bisschen ruhiger angehen lassen und war eine gute Entscheidung.
Und wenn Sie dann aber antreten, Hajo Schumacher wechselt dann auch gleichzeitig in die Rolle des Achim Achilles und wird da so auch angefeuert? Wie ist das?
Das bleibt mir überhaupt nicht erspart. Ich bin echt 2. Also sobald ich in irgendwelchen Sport zusammenhängen bin, dann sagen die Leute, hey Achim und heute wieder Letzter und hahaha, so die üblichen lustigen Sprüche, die man so macht. Da kann ich gar nicht anders. Manchmal sprechen mich Leute an und sagen, hey, ich habe neulich einen Vogel im Fernsehen gesehen. Das warst doch du, Achim, aber da stand irgendwas ganz anderes drunter mit Hajo Schumacher. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hast du einen Zwillingsbruder? Und bis man dann erklärt hat, dass man das beides ist, ist der Startschuss schon längst ertönt. Also lässt man die Leute in dem Glauben, dass man eigentlich einen Zwillingsbruder hat.
Seit 35 Jahren arbeiten Sie als Journalist, haben Politik und Psychologie studiert, das Berliner Büro des Spiegel geleitet. Heute selbstständig. So die Themenbandbreite reicht von Kaninchenzüchterverein bis zum Kanzleramt.
Alles dabei.
Sehen Sie Parallelen?
Es geht immer um Machterwerb und Machterhalt, sowohl bei den Kaninchenzüchtern. Ich meine, da braucht man ja auch einen Verrückten, der da Vorsitzender oder Präsident werden will. Meistens kriegt man dafür kein Geld. Es gibt also andere Motive. Eitelkeit sollte man nicht ganz unterschätzen, ist ja auch bei Journalisten gelegentlich hier und da anzutreffen.
Wie groß ist sie bei Ihnen?
Riesig. Aber ich versuche es hinter einer unfassbaren Lässigkeit zu verstecken. Journalisten haben ja immer diesen Gestus so, wir wollen aufklären und die Wahrheit ans Licht bringen. Und in Wirklichkeit gibt's ja nichts Schöneres, als so neben der Kanzlerin oder anderen Potentaten auf Auslandsreisen dann so daneben herzuschlurfen. Ich meine, warum ist Steffen Seibert Regierungssprecher geworden? Da ist er noch häufiger im Fernsehen als früher. Das verstehe ich auch, ist völlig in Ordnung. Eitelkeit ist ein starkes Motiv. Das treibt Sportler, das treibt Künstler. Narzissmus ist wohl dosiert. Habe ich jetzt nicht so Riesenprobleme mit. So gepflegtes Hängertum bringt die Welt auch nicht voran.
Sie haben getwittert über die Jamaika-Koalition, wissen Sie noch?
Ja, weiß ich noch. Und zwar, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Wortlaut war. Ich habe nur versucht, meiner Sorge Ausdruck zu verleihen, dass das so eine höhere Töchter- und bessere Jungs-Koalition wird. Also,
die Sorge haben Sie dann so ausgedrückt, gedemütigte Bayern, kraftstrotzende Liberale, ausgehungerte Grüne, eine maulige CDU, das neurotische Quartett.
Quartett, das ist das eine. Und ich würde jetzt inzwischen sogar noch ein bisschen weitergehen. Natürlich wird Frau Merkel versuchen, sich irgendwie als Schutzheilige aller sozialen Problemfälle zu positionieren, aber das passt nicht so ganz richtig zu ihrer Partei. Und es könnte also durchaus
ihre Rolle waren,
sein, ja, das passt auch nicht zur CDU. Es könnte also durchaus sein, dass wir so eine, ich sag mal, so eine amerikanische Rot-Blau-Spaltung haben. Auf der einen Seite diese Ostküsten-Hillary-Leute, die alle die Zeit abonniert haben und mit abgespreiztem Finger hochklassigen italienischen Rotwein trinken. Und da sind sich die vier Koalitionäre durchaus einig. Und auf der anderen Seite so diese Rust-Belt-Leute, die sich dann entweder in der AfD bei Linkspartei und SPD zusammenfinden. Also wirklich so ein Graben durch die Republik. Wie sagte Helmut Dietl, der große Regisseur, lichtdurchflutete Altbauscheiße. Das ist das, wofür, Entschuldigung, darf man das hier sagen?
Alles in Ordnung. Nur noch mal zurück zu dem Twitter-Kommentar, weil da twitterte dann Renate Künast gleich zurück. Wissen Sie noch, was die geschrieben hat?
Ach ja, Renate Künast ist jetzt gerade auf dem Achtsamkeitstrip, seitdem sie ihr Buch geschrieben hat. Also die ist ja losgefahren und hat die schlimmsten Trolle, die sie im Internet heimgesucht haben, also auf Facebook und bei Twitter,
und hat sie
ja besucht und konfrontiert. Und dann hat sich natürlich herausgestellt bei einer Tasse Kaffee und Streuselkuchen, dass die Leute gar nicht so sind. Und die liebe Renate, wir haben zusammen mal ein Buch gemacht, deswegen darf ich du zu ihr sagen, hat jetzt auf einmal das Rücksichtsvolle, das Respektvolle entdeckt.
Und das formulierte sie dann so und schrieb, und schon sind alle Schubladen wieder voll, auf ihren Jamaika-Koalition-Kommentar. Ein paar verbale Spitzenabwertungen, eventuell auch für die Presse Anlass nachzudenken, Fragezeichen Umgang. Und sie dann wieder zurück, wenn Zuspitzer sich beim Zuspitzern übers Zuspitzen beschweren. Ist das ein Grund, warum Menschen vielleicht auch sagen, Mensch, Politiker, Journalisten, die tun sich alle gar nicht viel, die sind beide gleichermaßen abgehoben?
Ja, muss ich leider mal zugeben, wir führen natürlich ganz häufig eine Insider-Debatte. Das wird man auch bei diesen Koalitionsverhandlungen wieder erleben. Es werden Dinge zu Stolpersteinen oder zu Zerrseilen, an denen alle rumreißen, die Bürger vielleicht gar nicht interessieren. Es gibt Meinungsforscher, die sagen, die Leute interessieren sich im Wesentlichen dafür, dass es ihnen selbst und ihren Kindern gut geht. Und ob jetzt die Obergrenze durchgesetzt wird oder ob sie anders heißt oder so, das ist wirklich so ein Spielchen für Journalisten und Politiker.
Nach Papst und Bundestrainer ist Vatersein der drittschwerste Beruf der Welt. Das schreibt unser Leutegast Hajo Schumacher in seiner Neuerscheinung. 23 und 12 sind ihre Söhne. Und sie haben dann auch noch so ein paar Botschaften mit im Klappentext drin. Zum Beispiel, lieber drei Beerdigungen als ein Elternabend oder auch Einsamkeit. Dein Name ist Vater. Gehört die Einsamkeit für Sie als Vater dazu?
Ja, Einsamkeit im Sinne von Scheitern. Also man muss sich mit dem Scheitern an sich einfach mal anfreunden und darf das jetzt nicht so doof finden oder sich persönlich so richtig tief reinziehen. Erziehen bedeutet für mich ganz häufig Scheitern, weil ich, glaube ich, alle Fehler, die man so als Eltern machen kann, als Vater machen kann, gemacht habe. Zuerst dachte ich, die Kinder müssen so werden wie ich. Dann dachte ich, die Kinder müssen auf gar keinen Fall so werden wie ich. Und allein schon dieser Ansatz, sie irgendwie gestalten zu wollen, also so modellieren zu wollen, ist schon mal der völlig falsche. Also Leitplanken, klar, Richtung geben, klar. Aber das sind einfach so unfassbar eigene Köpfe und die sind auch so eigen, dass sie mich sehr schnell spüren und auch wissen lassen, dass ich ihnen gefälligst aus dem Weg gehen soll. Sie wissen schon, wie das geht, um dann auf die Nase zu fallen, wie das bei uns auch so war.
Sie haben da eben im Vorgespräch eine schöne Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob Sie es auspacken wollen. Wir haben da über das Sauerland, über Vöckinghausen gesprochen und Ihr Jüngster ist dahin und Sie wollten ihn eigentlich dorthin schicken, um was zu machen?
Also der Kleine sollte als einziger in unserer Familie auch eine zukunftsfähige Profession erlernen, also irgendeine Kenntnis oder Fähigkeit. Deswegen habe ich ihn seit Jahren schon bearbeitet. Hey, wie wär's denn mal in den Computercamp, so programmieren und so. Computerspielen ist für Doofe, aber Computerspiele programmieren, das ist für die Schlauen. Und das hat dann aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, es war Sozialprestige in seiner Klasse. Er konnte damit in seiner siebten Klasse angeben und deswegen hat er sich da also ins Sauerland verschicken lassen von uns. 3 Tage nicht gemeldet und das muss man als Eltern
auch aushalten, oder?
Erstens aushalten und zweitens als gutes Zeichen interpretieren. Mhm. Kinder, die sich nicht melden, denen geht's gut.
Ja.
Und als wir ihn dann am Abend des dritten Tages am Telefon, kann ich dann, tschüss, mir geht's gut. Also ein ungefähr 22-sekündiges Gespräch. Und was wir dann nur über das Internet, also Mail mitbekommen haben, ist, dass der junge Herr sich dann gleich noch für eine Verlängerungswoche angemeldet hat. Natürlich fragt er nicht, ob er das darf und was das kostet, sondern er geht natürlich davon aus, dass das völlig in Ordnung ist, weil weil er ja im Kampf gegen die Chinesen jetzt hier
die Welt rettet.
Wichtige neue Fähigkeiten dazu packt. Und natürlich bin ich unfassbar stolz auf dieses Verhalten. Auf der anderen Seite müsste ich empört sein. Natürlich fragst du deinen Vater, es kostet ein Heidengeld. Und in Wirklichkeit sagt mein weiches Herz, ach, was ein wundervoller Junge.
Und es gibt hinter vorgehaltener Hand manchmal Äußerungen von Eltern, die sagen, naja, es gibt auch Momente, da habe ich es bereut, dass wir unsere Kinder bekommen haben. Gibt es solche Sätze bei Ihnen zu Hause auch?
Pausenlos. Ich bin ja selber kein Wunschkind. Also ich bin so Mitte der 60er geboren, als die Antibabypille noch nicht so populär war. Deswegen, die 64er sind der geburtenstärkste Jahrgang aller Zeiten. Ich weiß, wie das ist, wenn man ganz viele ist und irgendwie so als Nachkömmling ungeplant dann noch so mitgeschleift wird. Die Kunst besteht darin, die Kinder einmal mehr zu umarmen, als man sie verflucht, dann ist alles gut.
Mein schrecklich lustiges Leben als Vater, darüber hat Hajo Schumacher gerade geschrieben. Sie sind dienstältester Kolumnist bei Spiegel Online als Achim Achilles und Sie sind auch als Vortragsredner unterwegs, zum Beispiel auch Leben im Alter. Wissen Sie noch, wann Sie diesen Vortrag zuletzt gehalten haben?
Das war am Mittwoch dieser Woche in Fürth, in der, ich glaube, sie hieß Herz-Jesu-Gemeinde. Interessanterweise, das Buch ist schon 3 Jahre alt, heißt Restlaufzeit und ich habe mich da, weil ich mal wieder in einer Midlife-Crisis gefangen war und keine Lust hatte, alt zu werden, was ja bei einigen Menschen vorkommen soll, dummerweise entkommt man diesem Prozess leider überhaupt
nicht. Vor sich selber weglaufen.
Ne? Meine Frau, ja, deswegen die Lauferei. Ja. Ne? Man rennt und rennt nicht irgendwo hin, sondern vor sich selber weg. Meine Frau ist Psychologin und hat gesagt, so pass mal auf, Freundchen, stell dich deinen Ängsten. Du guckst dir das jetzt mal an. Und so ist diese Buchidee entstanden. Ich habe mir Projekte, Modelle, Gruppen angeguckt, wie kann man eigentlich glücklich, zufrieden und bezahlbar alt werden. Da habe ich zum Beispiel auch in einem Pflegeheim als Praktikant mal ein paar Schichten gearbeitet und kann nur sagen, boah, mein Respekt vor Pflegekräften noch gewachsen.
Was war das für eine Gruppe von Menschen, wo Sie diesen Vortrag gehalten haben?
Gemeindemitglieder einer evangelischen Gemeinde, die hatten sowas wie Projekttage. Da ging es tatsächlich darum, wie wollen wir unser Alter gestalten. Riesenthema war, was ist eigentlich, wenn die ganzen Freunde wegsterben? Alle sagen immer, Einsamkeit ist so schlecht, aber ich kann mich nicht dagegen stemmen. Es ging auch so um Glaubenssätze, die Menschen dann im Alter womöglich noch stärker in sich drin haben. Ich rufe da dann immer wieder...
So moralische Instanzen?
Ja, das kann auch moralisch oder... Es gibt ja diesen Trend so zur Selbstverzwergung, so zur Unauffälligmachung. Ne? Dass man vor
die Beigen kommen.
Genau, vor einer Betonwand nicht weiter auffällt. Ich kenne das sehr von meinen Eltern, insbesondere von meiner Mutter, dieses Gefühl, wir fallen der Gesellschaft eigentlich nur noch zur Last. Wir tragen eigentlich gar nichts mehr bei. Und dieses Selbstbewusstsein in einer leistungsgeilen Gesellschaft zu sagen, hey, ihr seid was wert, eure Erfahrungen.
Ist das denn tatsächlich so? Denn die Senioren haben ja letztendlich auch die größte Marktmacht, weil ja sogar das meiste Geld bei den Senioren steckt. Ist es nicht eigentlich andersrum?
Es ist in Wirklichkeit auch andersrum, aber eben nicht nur. Ich glaube, es ist so eine schizophrene Geschichte. Auf der einen Seite, im Unterbewussten fühlt man sich so ein bisschen
zwischen
nutzlos.
Eigener Wahrnehmung und...
So, und nach außen hin, das sind natürlich die, die auf Reisen gehen, die konsumieren, die zu Vorträgen kommen, die Bücher kaufen, die auch wählen.
Was geben Sie den Menschen dann dort mit? Sehen Sie sich da in so einer Rolle als Mutmacher?
Häufig kommen Herrschaften, ich sag mal, jenseits der 60 und die sagen immer, wie kommt denn so ein Jungspund wie Sie dazu, sich damit zu befassen? Und ich sage immer, erstens als politischer Journalist weiß ich, also auf die Rentenkasse sollte man sich jetzt nicht übermäßig verlassen. Als Mensch um die 50 weiß ich, vom Alter kann man nicht wegrennen, sondern sollte ganz viel Angst haben. Und mal an meiner eigenen Mutter habe ich gelernt, dass diese Vereinsamung ein ganz tückischer Prozess ist. Und Altersforscher sagen, das kostet so bis zu 7 Lebensjahre. Plus Lebensqualität, weil damit einhergeht ganz häufig eine Altersdepression. Das heißt, Einsamkeit bedeutet immer auch so ein in sich zusammenfallen. Deswegen, ich predige immer so Anarchie, Banden bilden, Gruppen, also alles das, was wir früher als Schüler und Studenten gemacht haben, WGs und sowas, findet euch zusammen und schämt euch nicht. Ja, es gibt 7 Sorten Inkontinenz und ihr werdet sie alle kennenlernen.
Sie haben jetzt gerade Ihre Mutter erwähnt, das Buch haben Sie Ihrem Vater Herbert gewidmet. Wie ist das Verhältnis zu Ihrem Vater?
Tja, wenn ich das wüsste, ich war gerade 15, als er gestorben ist und das ist kein besonders gutes Alter, seinen Vater zu verlieren, weil ja, so die pubertäre Aufsässigkeit war bei mir durchaus vorhanden und es war so eine Phase, die man, naja, mit so einer bisschen aggressiven Sprachlosigkeit umschreiben könnte. Und wenn sich dann ein Elternteil verabschiedet, dann bleibt einfach vieles ungesagt.
So viele Fragezeichen.
Und ja, und auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, so, oh, eigentlich habe ich mich schon ganz schön mies verhalten und ich hätte mich gern nochmal entschuldigt oder so ein paar klärende Worte. Und wir waren beide jetzt nicht so große Kommunikatoren, sondern eher so ein bisschen in uns gekehrt. Und ich gehe aber davon aus, dass das sich bis heute alles zwischen uns geklärt hat. Ich habe aus Richtung Himmel keine negativen Signale bekommen.
Was würden Sie ihm sagen wollen?
Ich glaube, einfach nur ein ganz herzliches Danke und eine sehr innige Umarmung.
Sie kommentieren als Journalist politisches Zeitgeschehen genauso wie Ihre Rolle als Vater und kommen runter durch Meditation. Wie sind Sie zur Meditation gekommen?
Kam interessanterweise übers Laufen, beziehungsweise übers Schwimmen oder Radfahren, also diese drei Triathlon-Ausdauersportarten.
Was ein Ausgleich?
Wenn ich morgens alleine, wichtig, eine Stunde lang durch den Grunewald renne, und das ist völlig egal, ob da Nieselregen ist oder Sonnenschein oder die Vögel zwitschern oder keiner sagt was, da sind manchmal so Momente, wo ich die Zeit vergesse. Das heißt, ich gucke auf die Uhr und denke, wo sind jetzt die letzten 10 Minuten geblieben? Ich weiß es einfach nicht. Und das ist das, was man so als Flow-Erlebnis kennt. Man
darum
ist so
geht's
eins,
ja letztendlich auch. Genau. Bei sich zu sein, im Moment zu sein. Ne?
Und nicht wieder. Und die interessante Erkenntnis, meine Frau ist da schon ein bisschen weiter.
Die ist Psychologin?
Die ist erstens Psychologin, das ist nicht bedeutet nicht immer unbedingt, dass das Leben dann leichter wird.
Wenn man zu viel denkt.
Man hat auch noch mehr Probleme zur Auswahl, woran es liegen könnte, als der normale Mensch. Aber sie macht das, sie ist Naturpsychologin, also sie kümmert sich sehr mit ihren Klienten um draußen sein, im Wald sein, solche Sachen. Sehr schöne Ansätze. Das Interessante, was ich festgestellt habe oder was ich gelernt habe, auch von meiner Frau, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich habe Emotionen, aber ich bin nicht meine Emotionen. Das heißt, diese Laune, ich bin natürlich total ausgeglichen, normalerweise. Aber manchmal passiert es halt, dass man entweder aggressiv oder depressiv oder wie auch immer.
Das heißt, Sie können anders auf sich gucken.
Und das ist genau der Punkt, auf sich zu schauen. Und zwar mit so einer gewissen Milde. Okay, jetzt hast du gerade Wut auf irgendwas, aber das vergeht auch wieder. Entspann dich mal. Genauso wie Gedanken. Also das ist das Schöne am Meditieren. Es kommen bestimmte Gedanken immer wieder. So gute alte Freunde, so Ängste zum Beispiel. Und die zu sehen und sie dann liebevoll, aber doch entschlossen zur Seite zu schieben, sehr hilfreich.
Die Hirnforschung sagt beispielsweise, Meditation ist wirklich gut, auch für die Gedankenwelt letztendlich, für den Horizont. Haben Sie das festgestellt? Hat Ihnen das eine neue Welt eröffnet?
Es hat meine alte Welt nicht mehr so wichtig gemacht. Dieses Modewort von Achtsamkeit, das hat schon viel für sich. Ich war früher als Journalist zum Beispiel deutlich unbarmherziger. Also ich bin mit Leuten, auch mit Politikern oder früher als Sportjournalist, mit Sportlern deutlich unfairer oder ruppiger umgegangen.
Heißt, sie reflektieren mehr?
Ich weiß nicht, reflektieren, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich werde so ein bisschen vorsichtiger. Und zwar im Umgang mit mir selber, im Umgang mit anderen, im Umgang mit meinen Kindern, mit meiner Partnerschaft, mit meinem Job. Vielleicht ist es auch altersmilde.
Ich wollte gerade sagen, ich will Ihnen nicht zu nahe treten,
nur
aber es ist die Gelassenheit des Alters vielleicht, die dann
sein.
Irgendwann dazukommt.
Und wenn es das ist, ja. Herzlich willkommen. Schön, dass es so ist. Mein Urologe sagt, das hat mit dem abnehmenden Testosteronspiegel zu tun, aber das ist eine Erklärung, die finde ich doof.
Welche Vorteile gibt es denn noch, wenn man älter wird?
Welche Vorteile gibt es noch? Bestimmte Dinge, ich glaube, Status verliert an Bedeutung.
Ist denn es nicht in der jungen Generation schon so, dass die gar keine Statussymbole mehr brauchen, außer vielleicht das Handy?
Bei meinen Söhnen, zumindest bei dem Großen, der jetzt studiert, ist Status eher hinderlich. Also wer so Angeberklamotten oder ein Auto oder eine tolle Wohnung hat, der ist schon mal gleich davor. Das ist eher so ein Bescheidenheits- und Armutswettlauf. So wer hat am wenigsten, interessanterweise.
Da gleichen sich die Generationen an?
Ja, offenbar aber auch so eine Reaktion so auf Überfluss und Konsum total. Bei dem Kleinen, der entdeckt jetzt gerade so diesen ganzen Markenfirlefanz. Das ist eine Phase, die erfordert auch sehr viel buddhistische Gelassenheit. Aber das schlägt dann irgendwann wieder um. Wir fahren ein Auto, das ist 24 Jahre alt und all so Sachen. Also dieses darstellende Leben, so, damit die Nachbarn auch schwer beeindruckt sind oder die Arbeitskollegen, ist deutlich weniger geworden.
Das fällt dann einfach
weg. Finde ich extrem entspannt.
Über Angela Merkels Führungsstil hat unser Leutegast promoviert. Hajo Schumacher. Was hatte denn eigentlich den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, darüber muss ich unbedingt schreiben?
Der Professor. Den hatte ich durch Zufall kennengelernt in so einer Jury. Und ich hatte gerade Ich war 2 Jahre Chefredakteur einer Illustrierten.
Bei Max?
Bei Max. Und ich wollte dann so zurück ins ernsthafte politische Fach. Und ich dachte mir, was ist so das Maximale an Selbstbestrafung? Das war eine Biografie über Roland Koch.
Die Sie auch geschrieben hatten,
ja. Die ich auch geschrieben habe, der damals als Kanzlerkandidat gehandelt wurde. Ja. Die Geschichte hat gezeigt, war nicht so. Und bin dann zu diesem Professor und sagte, Mann, Herr Professor, wie wär's denn mal mit einer tollen Doktorarbeit? Ich habe so einen akademischen Komplex, weil mein Studium war jetzt eher so Teilzeit und nicht so richtig dolle. Und ich wollte noch
Sie
mal
wollten
einmal
sich
so,
beweisen?
Ja, ich wollte es mir beweisen und der Welt. Ich wollte aber auch noch mal so einmal in den Wissenschaftsbetrieb eintauchen, weil dieses journalistische Titschen über die Oberfläche, das nervt irgendwann nach 20 Jahren. Kolossal.
Und dieses Thema Angela Merkels Führungsstil, wenn Sie jetzt gerade Roland Koch erwähnen, da gibt es ja auch Zusammenhänge, wo man sagt, naja, sie hat viele einfach weggebissen, Roland Koch unter anderem einer davon. So. Ging das so ein bisschen miteinander zusammen?
Nö, der Professor hat gesagt, Koch interessiert mich nicht, mach was über Merkel. Wenn du einen Doktor haben willst, musst du was über Merkel machen. Karl-Rudolf Korte, den kennt man so aus dem ZDF, der muss immer die Wahlen analysieren.
Hat immer in so Essen riesig, an der Universität?
Genau, Essen-Duisburg. Der Untersuchungszeitraum war 2000 bis 2004, als sie ihren legendären Brief geschrieben
hat. In der FAZ.
Und sich damit von
Helmut Kohl distanziert
losgesagt hat während der Spendenaffäre. Dann hat sie Wolfgang Schäuble noch mal eben beerbt. Und sie war schon Parteichefin. Dann hat sie 2002 Edmund Stoiber als Kanzlerkandidaten vorlassen müssen, weil die Kochs und alle anderen gesagt haben, ey, mit so einer Frau aus dem Osten und dann noch Protestantin, das wird ja schon mal gleich gar nichts. Dann hat sie Friedrich Merz weggebissen vom Fraktionsvorsitz. Mhm. Und dann war klar, wenn jemand Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende wird, dann wird sie auch nächste Kanzlerkandidatin. Und 2005 war es soweit.
Und was haben Sie da ausmachen können? Was ist das Typische am Führungsstil von Angela Merkel?
Ich habe 5 Muster versucht ausfindig zu machen. Also wie reagiert sie in welcher Situation? Dieses Ab- und Zuwartende, was man von Helmut Kohl auch durchaus kennt, das zieht sich eigentlich durch alle Facetten. Dieses nicht unbedingt gleich den größten Hammer auspacken, also nicht immer gleich Basta und dann auch immer Kontrolle behalten. Mhm. Das ist ein so ein Punkt. Dieses Gefolgschaft bilden, aber in einem sehr kleinen Kreis, ist auch was sehr
absolute
Typisches.
Absolute Loyalität, die sie fordert.
Aber wirklich nur mit ganz wenigen Leuten. Mhm. Also das Prinzip Pfarrhaus, das sie von zu Hause kennt, von ihrer eigenen Familie, dass man sich also von ganz vielen Stasi-Ohren letztendlich umgeben fühlt und niemandem so richtig über den Weg traut. Das gilt bis heute. Mhm. Wer quatscht, wie ich draus.
Und was hat sich geändert an Ihrem Führungsstil, wenn Sie sie jetzt über die Jahre beobachtet haben? Gibt es da was?
Also es gibt was Interessantes, die Kanzlerkrankheit. Am Schluss haben sie alle Angst, dass sie kalt gemacht werden. Und zwar nicht von den anderen Parteien oder denen da draußen, sondern von den eigenen Leuten.
Und sagt immer, Angst ist der schlechteste Berater.
Da ist ganz viel dran und wir sehen das ja jetzt schon. Es gibt schon so wachsende Ungehorsamkeiten in der CDU. Jens Spahn ist so einer, übrigens auch ein Westfale.
Wäre vermutlich der Nächste, den Sie wegbeißen würde.
Das wird sie nicht mehr hinkriegen. Und interessanterweise mit dieser Viererkonstellation in der Jamaika-Runde muss sie auch etwas tun, was sie auch nicht so gut kann. Sie muss andere Leute leben lassen. Sie muss denen auch was geben.
Das Finanzministerium an die FDP beispielsweise, wie es diskutiert wird.
Wohin auch immer. Mhm. Ich glaube ja, dass Christian Lindner Fraktionschef werden will, aber das ist jetzt wieder eine Spezialistendiskussion. Aber dieses andere leben lassen, andere mitnehmen, integrieren, der permanente runde Tisch, das ist nicht so ihrs. Und das Letzte vielleicht, Kanzler in ihrer Schlussphase oder Kanzlerinnen sind immer sehr nach außen, in die Außenpolitik orientiert. Also das Europa neu bauen und retten, so mit Macron zusammen, ist ihr 1000-mal wichtiger als irgendeine Rentenreform in Deutschland.
Dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle für das Gespräch mit Hajo Schumacher. SWR1 Leute, Ihnen alles Gute.
Es war mir ein Fest, vielen Dank.
Eins gehört.